Wisst ihr, eigentlich ist es schade, dass es nie so richtige Spin-off-Serien für Nebencharaktere bei den Masters gab.
Oh ja, das wäre cool. Comics mit Abenteuern von Ramen wären klasse.
Oder ein Cartoon mit Mechanic und Stratus als Best Buddies.
Also, ich habe da vor allem eher an Snoutspout gedacht.
Snoutspout?
Ja, und zwar eine Hörspielserie.
Snoutspout, wie geht es dir heute Morgen?
Oh, hallo Otto.
Adam.
Genau, Prinz Otto. Adam, mir geht es toll. Ich habe Zoodirektor Randor vorgeschlagen, dass wir am Rand vom immergrünen Wald einen Zirkus veranstalten. Damit sammeln wir Geld für die weißen Kinder von Eternia.
Klingt spitze. Hey, da vorne kommt ja Bürgermeister Skeletor.
Snoutspout, ich habe gehört, was du machen willst. Als Bürgermeister gebe ich dafür keine Genehmigung. Und überhaupt, der immergrüne Wald wird eh abgeholzt. Da bauen wir nämlich eine Fright Zone für meinen guten Freund, Stadtrat Hordak.
Oh, aber Herr Skeletor, wir müssen doch... Oh, Vorsicht!
Tila Kolumna, unsere rasende Reporterin.
Hallo miteinander. Ich habe gehört, der Zoopalast veranstaltet einen Zirkus.
Genau.
Sensationell. Da weiß ich schon die perfekte Überschrift für meinen Artikel. Feuerwehrelefant auf dem Trapez.
Ja, nicht so schnell. Ich habe gerade schon gesagt, dafür gibt es keine Genehmigung.
Ach, Skeletor, regen Sie sich doch nicht so auf.
Ich rege mich auf, solange ich will.
Haha, Snoutspot hat Bürgermeister Skeletor nass gespritzt.
Töre!
Na, was sagt ihr?
Tja.
Ich muss weg.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute beschäftigen wir uns mit Snoutspout.
Was gefällt uns am eternianischen Feuerwehrmann?
Und was nicht?
Und Hörerfragen dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Dann würde ich sagen, Wassermarsch für Ausgabe 177 des hemänischen Quartetts mit Sepp,
Matthias,
Michael
und Gordon.
Viel Spaß!
Das hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Liebe Hörer, es ist mittlerweile Mai. Es wird immer wärmer. Ich schwitze mir schon in Wolf. Mittlerweile geht es bei mir in puncto Pollen aber auch schon wieder besser. Und was sieht man überall? Masken. Ich habe es in der letzten Folge vergessen zu fragen, deswegen jetzt meine Frage in diese Runde. Liebe Leute, wenn ihr jetzt auch mit Masken durch die Läden tingeln müsst, habt ihr besondere Masken an oder einfach so Standardsachen? Gibt es da irgendwas?
Also ich habe nicht die Standardmasken. Meine Schwiegermutter hat uns zig Masken genäht und geschickt. Das sind aus irgendwelchen alten Hemdenstoffen. Also nichts Besonderes, einfach irgendwelche Muster drauf, aber nicht diese einmal Wegwerfmasken, die man kennt.
Ja, also selbstgemacht, das kenne ich auch von uns, aber wie ist es bei den anderen? Gordon, Matthias, habt ihr auch selber was gemacht oder gekauft?
Also ich habe gekauft, also meine Frau wollte eigentlich nähen, aber die hat es jetzt nicht geschafft. Die hat auch sich eine gekauft, aber die solche, die würden mir nie passen, die ist viel zu eng. Also ich habe mir welche beim Trachtman.de gekauft, also das ist ja der bayerische Superheld.
Oh ja, der ist geil.
Der Schöpfer, der hat da auch so eine Aktion gestartet. Es hat ein Motiv vom Trachtman auf der Maske vorne und kostet 15 Euro und 5 Euro oder ein bisschen mehr spendet er heute für irgendwelche Comicläden, die jetzt logischerweise gerade ein Problem haben, weil sie nicht aufhaben, beziehungsweise die Leute nicht mehr so viel einkaufen. Also habe ich jetzt 2 Stück bestellt und die Grayskull-Con hat ja auch eine Maskenaktion, eine Gringer-Maske und eine Orko-Maske und die habe ich auch schon bestellt, aber die kommen ja erst frühestens Mitte Mai und darum werde ich jetzt erstmal mit den Trachtman-Masken rumlaufen.
Ja, ich habe mir eine Maske von Quang aus der WWF aufgesetzt und dann wurde mir gesagt, nee, genau anderen Weg rum, der Mund darf nicht frei sein. Ich dachte so. Naja, nein, ich habe von der Arbeit einfach eine ganz normale Schutzmaske bekommen. Bei uns wurden welche bestellt und die haben sie dann an uns weitergegeben. Die mussten wir jetzt auch tragen beim Einlass der Abiturienten und Abiturientinnen, die jetzt bei uns dran waren und bei den MSA und ESA-Schülern. Ja, und ansonsten besteht an Schulen keine Maskenpflicht. Wir tragen die jetzt halt auch nur, wie gesagt, eben am Eingang, weil wir da mit mehreren Leuten halt einfach so in Kontakt kommen. Wirklicher Schutz ist das natürlich auch nicht, aber wir suchen da ja auch möglichst viel Abstand zu halten und ja, muss man halt gucken, ne?
Verstehe. Also bei uns ist es so ähnlich. Wir tragen zwar bei mir im Büro keine Masken, aber wir müssen halt aufpassen, wenn wir jetzt irgendwo im Außenbereich sind, wo teilweise im Moment auch Kunden rumgehen, da muss man natürlich dann doch Masken tragen, wenn man irgendwo da in die Nähe kommt. Wir haben keine gestiftet bekommen. Ich wollte mir tatsächlich die Maske von Bane aus dem letzten Batman-Film, wo er aufgetreten ist, holen. Weil mir die irgendwie gefiel. Aber 25 Euro für den Gag war mir dann doch ein bisschen viel. Und meine Tochter hat mir dann selber eine Maske geschneidert, die im Grunde Trapshaws Unterkiefer und einen Teil von seiner grünen Haut hat. Da bin ich im Moment noch am Überlegen, ob ich sogar noch ein bisschen mit dem schwarzen Stift da dran gehe und das Maul ein bisschen öffne. Das reicht für die Zwecke.
Aber nicht mit der Schere rangehen, Sepp.
Oh. Nein! Mit der Schere, das wäre, dann könnte ich direkt die Batman-Maske von meinem Sohn aufsetzen.
Du hast es ja auch gepostet, die sieht echt super aus, diese Trapjaw-Maske.
Ja, also dafür, dass es eine schnell klein zusammengenähte ist, finde ich ganz cool. Und ich finde es nur witzig, irgendwie, wie die Leute da halt aus der Not eine Tugend machen, wie ihr selber auch erzählt habt zum Teil, wie Matthias mit den Trachtman-Masken. Wird überall mittlerweile was angeboten. Es wird auch teilweise natürlich ein dickes Geschäft gemacht. Geil. Aber in puncto Kreativität kommt da echt total viel raus. Und wir hatten auch mal drüber geredet, so eine Atemmaske in Blau wie von Stinkor wäre natürlich auch was.
Stimmt.
Also, liebe Hörer, wenn auch ihr irgendwelche speziellen Masters of the Universe oder sonst welche interessanten Themenmasken habt, ja, erzählt es doch gerne mal bei uns im Forum auf PE oder postet es irgendwo auf YouTube in den Kommentaren. Fände ich auf jeden Fall interessant. In der Zwischenzeit gehen wir aber mal zu unserer heutigen Hörerfrage. Die kommt von Albert Pressler und er fragt, erinnert ihr euch an verpasste Moto-Gelegenheiten aus eurer Kindheit? Also so Sachen wie zum Beispiel, ich habe Artikel XY mal dort in dem Laden gesehen, der war endgeil, aber haben nicht geholt und nächste Woche war er verschwunden.
Tatsächlich erinnere ich mich da nicht wirklich an einzelne verpasste Gelegenheiten. Es gab mit Sicherheit mal Situationen, bei denen ich gerne eine Figur gehabt hätte, aber meine Eltern haben es mir schlichtweg nicht gekauft oder ich durfte mir halt eine raussuchen, aber nicht zwei oder drei. Das würde ich aber jetzt nicht als verpasste Gelegenheit sehen und sowas, dass ich irgendwo auf dem Krabbeltisch einen Megator gesehen hätte in Italien und ihn nicht mitgenommen habe. Also das gibt's bei mir eigentlich nicht, weil ich mir leider relativ wenig daran erinnert, wann ich welche Figur wann bekommen habe. Ich weiß schon noch grob, was ich hatte damals. Aber diese einzelnen Situationen, wann ich was bekommen habe, gibt es zwei, drei Situationen, die weiß ich, aber irgendwelche verpassten Gelegenheiten kann ich mich eigentlich gar nicht dran erinnern.
Ja, bei mir ist ähnlich. Das war so zu der Zeit, wo eigentlich Bravestar auch schon war. Also wir hatten ja auch Bravestar-Figuren und dann waren wir einmal im Kronemarkt, im PEP, den gibt's jetzt nicht mehr, die sind vor ein paar Jahren pleite gegangen und die hatten immer eine riesen Actionfigurenwand und da war natürlich dann eine Zeit lang immer nur Masters of the Universe, aber wo dann Bravestar käme, ist natürlich auch Bravestar. Da waren wir dann halt einmal, wir sind hin und wieder ins PEP gefahren, also in das Einkaufszentrum in München, wo der war. Und da haben wir dann diese Einkaufswand natürlich gleich immer sofort angesteuert, mein Bruder und ich. Und da war dann eben irgendwie großer Ausverkauf. Also zum Beispiel war das Forkirium für 50 Mark damals, also das komplette. Und das haben wir dann uns schlussendlich auch ausgesucht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass da auch die ganzen Master of the Universe-Burgen rumklingen sind zu einem Ausverkaufspreis. Ich weiß halt nicht mehr welche.
Ja gut, da gab es ja damals auch gar nicht so viele.
Ja, aber
Grayskull, Snake Mountain, Frightzone.
Ob's jetzt unbedingt Eternia war, konnte ich nicht mehr sagen, aber es war halt so ein allgemeiner Ausverkauf. Das war eine Allgemeingelegenheit, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir waren heute halt gerade im Bravestar-Modus und deswegen haben wir uns beide gemeinsam das Forkirium für 50 Mark ausgesucht. Ja, das haben wir dann aber auch ordentlich bespielt. Also das war immer cool. Aber ich glaube, da hätte man auch einige andere Schnäppchen machen können, aber das war natürlich damals noch etwas anders.
Habt ihr das auch heute noch?
Das Forkirium, das ist tatsächlich bei meinen Eltern nur im Keller, ja. Ich denke nicht mehr, dass es ganz komplett ist und natürlich die Kirium-Steine wahrscheinlich schon immer alle dabei sind, aber es ist nur da.
Mhm.
Okay. Da hört einer aufmerksam zu.
Naja, von Kirium wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtigen Platz bei mir, auch wenn ich das interessant fände. Aber sei froh, dass du nicht der Toni, der Galaxy Surfer bist, der auch bei uns im Podcast mal mitgemacht hat. Der hat nämlich noch eine Scarlet Spider-Figur aus den 90ern. Da sabber ich seit 15 Jahren dann.
Ah, okay.
Was haben dieses Ford Carrium, wo lag das preislich ungefähr? Weißt du das noch, Matthias, im Originalpreis sozusagen?
Also ich weiß nur, dass es total reduziert war. Also da hat sogar mein Vater gesagt, das müssen wir fast nicht mehr, weil es so billig ist, weil das so ein guter Preis ist. Also wahrscheinlich waren es irgendwie 150 Mark, würde ich vielleicht als Normalpreis. Aber ich konnte es nicht beschwören, keine Ahnung. Aber es war definitiv sehr günstig und deswegen hat dann mein Vater gesagt, ja, das nehmen wir mit, weil das einfach super ist für den Preis.
Okay.
Das war ja auch riesig, super zum Spulen einfach.
Ja, auch für kleinere Figuren, oder?
Das haben wir jetzt nicht ausgenutzt, aber unsere Marshall Bravestar-Figuren waren da eigentlich sehr oft im Einsatz dann, auch innen und außen. Also das war auch sehr robust. Das haben wir sehr oft im Garten aufgebaut und da war der Garten zwar grün, aber trotzdem New Texas.
Ach, da beneide ich dich, weil ich habe als Kind von Bravestar nichts gehabt, außer einer einzigen Hörspielkassette und konnte ansonsten nur den Zeichentrick gucken und habe das jedes Mal bewundert, wenn andere was hatten. Meine Eltern haben halt konsequent mich mit Masters-Zeug vollgepumpt, aber sonst nichts. Aber wenn ich so überlege, verpasste Gelegenheiten bei den Masters, bewusst würden mir nur zwei Sachen einfallen. Das war einmal in Bitburg, ich habe schon ein paar Mal erzählt, da gab es den Spieleladen Die Ecke, super tolles kleines Geschäft, das es heute leider nicht mehr gibt. Und direkt darunter gab es so ein Geschäft mit Klamotten, aber hinten hatten sie auch so eine ganz kleine Spielzeugabteilung. Das war genau da, wo ich immer die Princess of Power Figur neben den Masters gesehen habe. Und als das schon längst vorbei war, bis weit in die 90er hinein, haben die immer noch irgendwo im Regal einen Dragon Walker gehabt. Box, alles kein Problem, sah wunderbar aus. Aber das war halt genau dann die Zeit, wo ich mit Masters gerade so ganz wenige Jahre so nicht wirklich viel am Hut hatte und habe den deswegen nicht mitgeholt. Und dann 1996, als ich wieder durch einen Flohmarktfund von Triklops drauf getriggert wurde, die Masters wieder zu holen, habe ich mich dran erinnert, bin zu dem Laden gerannt, ja, Besitzer gewechselt, ganz andere Sachen drin, kein Dragon Walker mehr da. Verdammte Hacke, das hat mich wirklich geärgert damals. Eine andere Gelegenheit war nur Jahre vorher, als die Masters of the Universe allmählich verramscht wurden. Da hat im Laden von meinem Vater, also da, wo der gearbeitet hat, lagen da halt auf dem Krabbeltisch zum Beispiel Spider aus, auch andere Sachen, die ich schon hatte, und die Evelyn. Ich habe dann die Evelyn liegen lassen, die habe ich auch später erst als Erwachsener mir quasi gekauft und habe dann aber auch hinterher gedacht, ach, die Evelyn hätte man doch auch holen können, aber ich habe dafür Spider bekommen, also insofern hat mir das da nicht so wehgetan, Spider war dann doch ein bisschen cooler. Das sind so die zwei Gelegenheiten, an die ich mich noch erinnere.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon zwei, dreimal erzählt. Natürlich, bis heute nagt es ja immer noch so ein Stückchen an mir, dass ich damals nicht Rota und Twistoid, genauso wie die Giants, in Italien gekauft habe, die es ja damals irgendwie gab. Also so Rota und Twistoid runtergerechnet für 10 Mark. Das ist natürlich immer noch so eine Sache, da ärgert man sich dann immer so ein bisschen. Aber tatsächlich so, dass es jetzt irgendwie was hatte, wo ich mal eine Figur wirklich verpasst habe, habe ich, glaube ich, nur bei den Turtles mal erlebt, dass ich irgendwo in einem Laden war und mir, ich weiß gar nicht mehr welchen, kann Michelangelo oder irgendwie so gewesen sein. Auf jeden Fall fehlte mir noch einer von den Turtles. Den wollte ich mir dann holen, hatte aber nicht mehr genügend Geld dabei, musste dann erstmal wieder rausrennen zum Auto, irgendwie zu meiner Mutter oder so. Die hatte dann da mir noch ein Restgeld gegeben. Mir fehlte halt ein bisschen was und dann kam ich wieder rein und dann war weg. So, weil wahrscheinlich irgendjemand anderes ihn in dem Moment genommen hat. So. Und dann, glaube ich, habe ich mich noch für irgendeine andere Figur entschieden. Aber trotz alledem, das war schon was mich da in dem Moment ein bisschen geärgert hat. Aber gut, das kann man sich natürlich dann nicht aussuchen, ne? Wenn nur noch einer da ist und es sind mehrere Kinder im Laden und irgendeiner will auch einen Turtle haben, dann, ja, dann läuft's eben manchmal so. Dann muss man halt irgendwas anderes nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir dafür dann stattdessen gekauft habe. Wahrscheinlich irgendeine andere Figur. Ja, aber wie es auch sei, also ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich wenig, wo ich irgendwie gesagt hätte, ja, da wollte ich die und die Masters-Figur haben und dann hinterher war sie weg. Ich glaube, ich habe da wenig verpasst. Also die meisten Sachen an Figuren, die ich haben wollte, habe ich eigentlich auch bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der jüngeren Sammlerzeit von uns allen definitiv mehr verpasste Gelegenheiten gibt, als man irgendwelche Figuren damals nicht gekauft hat, die vielleicht billig hergegangen wären und jetzt, ja. Und jetzt kosten sie ihr Vermögen. Apropos Kreisel. Also ich habe die zum Glück noch gekauft, aber Diese Kreisel, ich weiß nicht, was da für ein Hype um die entstanden ist, als ob das auf einmal die beliebtesten Figuren werden, wurde ja auch schon öfters thematisiert, auch im Podcast. Aber da gibt's definitiv einige verpasste Geschichten, aber das bezieht sich ja nicht auf die Kindheit.
Musst du immer wieder mein Trauma mit Meteor Captain Planet ansprechen? Immer wieder.
Aber du hast ihn ja jetzt.
Ja, jetzt habe ich ihn, aber damals hätte ich ihn für $10 bekommen, original verpackt.
Ja, ich habe bei sowas immer irgendwo das Problem, also wie gesagt, jetzt so verpasste Gelegenheiten, nicht in der Kindheit, sondern als Sammler, dass ich das Gefühl habe, ich setze immer aufs falsche Pferd bei solchen Dingen. So gerade wenn du die Rotter- und Twister-Figuren ansprichst, ich habe damals auch, bevor so diese großen Preissteigerungen kamen, auch ein Auge auf die Sachen geworfen. Natürlich habe ich mir den Rotar gekauft, der heute noch deutlich besser zu kriegen ist als Twistoid. Twistoid war damals eigentlich auch nicht besonders schwer zu bekommen. Und just der, den ich nicht habe, den kriegt man heute ganz schwierig. Und so läuft es ganz oft mit verpassten Gelegenheiten, wo ich mir dann hinterher denke, oh, wieso habe ich damals gedacht, ja, das hat noch Zeit.
Ja, vor allem die spanische Version der Girator, der wurde ja damals echt relativ günstig verkloppt, irgendwie 50 Euro teilweise. Weil
der ja, da hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute ganze Kartons gefunden haben, so oft
eben, kam. Eben. Aber und heutzutage ist es ja ein Wahnsinn mit dem.
Ich glaube, eine einzige Person weltweit hat den immer weiter aufgekauft, hat jetzt irgendwo so eine Twistoid-OVP-Armee und stößt nur ab und zu wieder ein für ein Schweinegeld ab, wenn er die Miete zahlen muss. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, aber was ich weiß, ist, dass wir damit die heutige Hörerfrage beantwortet haben. Danke, Albert Pressler. Und wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die uns gerne an quartett@planeteternia.de, postet sie in den YouTube-Kommentaren bei uns im Forum. Wir haben da sogar einen eigenen Thread Fragen ans Quartett oder auch im Thread zum aktuellen Quartett, also zur aktuellen Podcast-Folge. Da gibt es auf jeden Fall einen Weg. Und wir nehmen in einer der nächsten Folgen eure Fragen einfach zu uns. Was ihr bald zu euch nehmen könnt, ist die letzte She-Ra-Staffel. Die startet am 15. Mai, das nur nochmal als Reminder. Und es gibt auch eine Neuigkeit, Masters of the Multiverse Nummer 6, die eigentlich schon im April hätte erscheinen sollen, also das Finale der Mini-Comic-Serie, der Comic-Miniserie heißt es ja richtig. Das Heft kommt jetzt am 26.05. voraussichtlich. Ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es noch keine Vorschau, aber es wird zumindest für mich interessant werden zu sehen, was da geschieht, weil die haben sich da ja mittlerweile durch diverse Ära geboxt. Der Film He-Man unter anderem war dabei in der Truppe zusammen mit Anti-Keldor. Die haben sich da auf der Jagd nach Anti-He-Man durch ja, die New Adventures gehauen durch die 2000X-Ära. Jetzt sind sie in der Moto-Frühzeit im Alcala-Stil irgendwo gelandet. Bei Filmation waren sie vorher auch schon. Ja, und ich bin einfach gespannt auf das Heft. Freut mich, dass es jetzt kommt, weil gerade die Comic-Industrie hat in der Zeit aktuell auch ein bisschen Probleme. Und das war's schon an News, die wir haben. In der Zwischenzeit gibt es vielleicht, oder ich würde mal sagen, bestimmt noch mal irgendwo hier und da Neuigkeiten. Wenn wir die jetzt hier gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht haben, dann kommt das in der nächsten Folge. Und wir gehen rasant weiter zu unserem heutigen großen Thema, auf das ich mich persönlich auch freue. Snoutspout, den besprechen wir heute also. Kein Comic, kein Hörspiel, sondern der Charakter an sich. Über die Zeit weg, von unserer Kindheit bis heute, was halten wir davon, was gab es darüber? Snoutspout erschien ursprünglich in Serie 5 der Masters of the Universe im Jahrgang 1986 bei den Amis. Bei uns war es dann ein bisschen später, das war glaube ich dann 1988, als er rausgekommen ist. Oder nee, 1987, Quatsch, war ja ein Jahr versetzt bei denen. Zusammen mit Extender, Rio Blast, den Felslingen und so weiter und den Schlangenmenschen kam der damals. Als Prototyp hieß er noch Hose Nose. Das Design konnte man auch in seinem eigenen Minicomic Out of the Storm sehen. Und fangen wir doch mal so an. Wer von euch hatte denn Snoutspot? Matthias, hattest du den?
Nein, hatte ich nicht. Das war immer so eine Figur, den hatten die anderen, die wir so gekannt haben. Und der war nicht so interessant. Ich habe jetzt auch mal geschaut, wen wir da aus der Wave hatten. Also wir hatten eigentlich fast alle. Dragster Extender, Horde Trooper, King Hiss, Tanglasher, Rockhorn. Rockhorn hat man, ja. Aber irgendwie der Snoutspout, der war nicht so interessant.
Okay. Also ihr habt euch auch bewusst dafür entschieden, den nicht zu holen.
Ich denke auch, ja. Ich glaube, wir haben den bewusst nicht gekauft.
Aha, okay.
wenn er halt zur Auswahl stand gegen andere Figuren. Da war dann, was weiß ich, der Rio Blast war dann cooler oder so mit seinem Waffenrucksack.
Ja, aber Rio Blast gab's doch in Deutschland.
Zu Pfingsten waren wir immer in Italien, da haben wir dann immer schon zwei oder drei Figuren abgegriffen, weil da waren ja unsere Großeltern auch manchmal dabei und da ging dann schon was. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch den Terrorclaw Skeletor gehabt.
Ah, ihr Glücklichen.
Ich hatte den auch nicht. Bei mir ist es genauso wie bei dem Matthias, bei dem Snoutspot. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass den irgendjemand bei uns hatte. Und wahrscheinlich liegt's dran, weil der einfach mit seinem Elefantenkopf, mir gefällt der heute noch nicht so wahnsinnig, zumindest die Vintage-Figur. Damals hat er mich, also das weiß ich nicht sicher, aber mit Sicherheit nicht so wahnsinnig angesprochen, weil ich eh immer die Monsterkämpfer besser fand. Wobei das eigentlich wieder so eine klassische Figur ist, die man von seinen Tanten, Großeltern und so weiter zum Geburtstag meint, der sieht doch nett aus, der sieht doch aus wie ein Elefant. Aber bei uns hatte den auch niemand.
Ja, bei uns war es schon so, dass manche Snoutspot hatten, aber ich habe den auch nicht so oft gesehen, wo ich auch mir vorstellen kann, dass viele den einfach nicht cool genug fanden. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Snoutspot Feuer gestanden wäre. Ich kann mich bei dem nur dran erinnern, dass ich ihn geschenkt bekam und dass ich den eigentlich so an und für sich okay fand. Ich fand den jetzt nicht so super genial, auch weil ich das Action-Feature mit dem Wasserspritzen zwar irgendwo ganz nett fand, aber irgendwie fand ich Cobra Khan einfach cooler, natürlich vom Design her. Und eben auch, wie das mit der Pumpe funktioniert hat. Bei Snoutspot musste man halt immer irgendwie den Rüssel hinhalten, weil der nicht von selber gerade ausschießen konnte mit dem Wasser. Und ja, dieser dünne Strahl, das war irgendwo für mich nicht so cool. Und deswegen war Snoutspot bei mir rein als Actionfigur jetzt auch nicht so das Highlight.
Ich glaube, dass das, wenn der in dem Minicomic-Design oder von der Konzeptzeichnung her in dem Stil gekommen wäre, hätte er mir besser gefallen. Was aus meiner Sicht an diesen Augen liegt, weil bei jeder Version vom Snoutspot, die mir letztendlich gefällt, hat der keine Pupillen. Und diese Vintage-Figur mit diesen gelben Augen und den Pupillen, das sieht einfach dann irgendwie leicht dümmlich, trifft's nicht, aber einfach so
harmlos so, aus. So traurig harmlos schaut er aus.
Ja, traurig, genau. Oh Mann,
ich bin irgendwie hier fehl am Platz.
Genau, und diese Mini-Comic-Darstellung, da hat er zwar auch Selbstzweifel, da kommen wir ja danach noch dazu, aber das sieht einfach so richtig wie so Badass-Charakter aus. Dann ist dieser Schlauch noch, der seitlich rübergeht, also bei der Konzeption richtig gut eigentlich. Haben ja die Four Horsemen dann später noch einiges rausgeholt aus dem Head-Sculpt.
Gordon, wie war das bei dir damals mit Snoutspot?
Ja, ich hatte den. Ich habe den geschenkt bekommen zu Ostern. Und also muss ich jetzt auch ganz klar sagen, der gehört jetzt auch nicht bei mir irgendwie in, ja, keine Ahnung, in die Top 10 oder so. Ne? Ich fand den immer ganz in Ordnung, auch wegen des Action-Features und so, was er dann hatte. Wobei ich das mit dem Sprühnebel auch irgendwie bei Cobra Khan oder bei Dragon Blaster Skeletor besser fand. Das hat irgendwie besser funktioniert. Das mit dem Wasser ging zwar so, aber funktionierte so lala. Und irgendwann hat man dann auch noch diesen Aufsatz, der da hinten drauf war, verloren. Und dann war das Loch hinten auch immer offen. Was mich an der Figur, glaube ich, mit am meisten gestört hat, war tatsächlich, dass er irgendwie nicht so richtig zu den anderen Figuren passte vom Körper her. Ich hatte mit dem Kopf gar nicht so sehr Probleme, sondern der Körper wirkte irgendwie so ein bisschen gedrungener und kleiner und die Rüstung irgendwie so kurios im Gegensatz zu den anderen. Aber das war ja in der Wave dann so, wo sie dann eben auch so mehrere andere Figuren gebracht haben. Aber irgendwie fand ich das gerade auch so, zum Beispiel Rockon, den ich ja auch hatte, der passte irgendwie mehr zu den Masters als er dann in dem Moment.
Ich verstehe, dass zieht sich bei uns allen vier jetzt eigentlich ziemlich durch, dass Snoutspot nicht gerade das Superhighlight war. Und generell kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das auch Jahre später noch häufig so war, dass Snoutspot eigentlich immer eher so the butt of jokes war. In Online-Communities war das ganz oft, dass Snoutspot irgendwo so als der Lamer gesehen wurde. So, wenn man so eine Shitlist hatte, Quildor war meistens sehr weit oben und Snoutspot war dann auch nicht weit von Quildor entfernt. Also die wurden oft mit die lahmsten Charaktere bei den Masters damals erwähnt. Michael hat es aber gerade eben noch angesprochen. Was mir damals an Snoutspot schon gefallen hat, war das Mini-Comic. Das Design eben noch anders wie der Prototyp mit dem Schlauch ein bisschen daneben und so die Augen noch anders. Aber was dort schon dargestellt war, ist das, was zur finalen Figur mit den traurigen Augen gepasst hat, dass der schon ziemliche Minderwertigkeitskomplexe hatte. da kam halt raus irgendwie, dass er findet, er ist irgendwie nicht so wie die anderen Masters und am Ende ist natürlich von dem Heft wieder alles gut. Snarspot hat geholfen, Skeletor zu vertreiben und fühlt sich dadurch viel besser. Habt ihr das Minicomic noch von früher irgendwie in Erinnerung? Hat das bei euch irgendwas getriggert oder war das auch so, naja?
Also bei mir ist es so, ich habe das nicht mehr aktiv in Erinnerung gehabt. Ich habe das dann später als in 2000 haben wir natürlich mal gelesen, aber das ruft keine Erinnerung hervor. Vielleicht hatte ich das auch damals nicht, kann durchaus sein. Aber dieses Story-Element, dass er immer niedergeschlagen ist, wenig Selbstvertrauen hat, das zieht sich ja durch mehrere Kanons hindurch. Finde ich okay, aber von dem Minicomic weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich was. Aber das Design darin finde ich, wie gesagt, klasse.
War der überhaupt bei einer anderen Figur dann drin, außer Snoutspot, dieser Eye of the Storm, außer
Snoutspot? Nee, soweit ich weiß, ist es genau. Nur bei Snoutspot selbst.
Ja, genau, weil deswegen hat man es heute auch nicht, weil wir hatten halt die ganzen anderen Figuren aus der Waves, was weiß ich, eben in Rio Blast, der hat ja auch diesen coolen Minicomic, aber Snoutspot haben wir nicht gehabt.
Ja, also ich hatte den Minicomic, aber der ist mir auch nicht sonderlich in Erinnerung geblieben. Mir ist da mehr die Backcard in Erinnerung geblieben und die fand ich damals immer scheiße. Also ja, es sind unglaublich viele Backcards, die ich ja richtig cool finde, also wo es einfach zu den Charakteren irgendwie passt und so. Aber die bei Snoutspot, die sah irgendwie gekünstelt aus. So vor allen Dingen, dass er da irgendwie so seitlich auf einen der, ich weiß jetzt nicht welchen der Schlangenmenschen er da trifft, er schießt auf irgendwelche Schlangenmenschen mit Wasser.
King Hiss und Tongue Lashes sind's.
Ja, das kann sein. Also irgendeinen schießt er gerade ab mit Wasser, das weiß ich noch, das ist hinten drauf irgendwie und das wirkte komisch. Also da, keine Ahnung, habe ich mich dann auch nicht so wirklich dran orientiert. Da gab es also deutlich bessere Backcards, aber das Comic, also ich weiß noch, da hatte er rote Augen, glaube ich, im Minicomic. Ich wusste jetzt zum Beispiel, als ihr jetzt gesagt habt, da hat er Selbstzweifel an sich und so, das habe ich nicht mehr auf der Pfanne. Also das scheint irgendwie komplett an mir vorbeigegangen zu sein.
Ja, es war auch ehrlich gesagt nicht unbedingt, zumindest vom Artwork her, das allerbeste Comic. Ich weiß den Zeichnernamen gerade nicht auswendig, aber das waren so diese Hefte, wo ich immer gesagt habe, Skeletor und Hordak sind von dem Zeichner immer so gemacht worden, als hätten die jetzt nicht irgendwelche Zähne, sondern als wären das Rentner, denen die Zähne schon rausgefallen sind. Die so, hallo, jemand, da bist
du ja. War das auch der diesen super hässlichen Mossman gezeichnet hat? Der aussah, als wenn er aus Müll besteht?
Nee, ich glaube, das war ein anderer, der dieses Montana-Comic gemacht hat.
Oh Gott, ja, das war auch so eklig.
Trashman.
Ich habe jetzt gerade aufgerufen, das sind noch ein paar Seiten beim Battleram-Blog in dem Artikel zum Snoutspot und da hat er ja eben größtenteils da diese roten, pupillenlosen Augen, aber im vorletzten Panel zwinkert der Thieler wieder zu. Da hat er dann auch eine Pupille und das schaut dann wieder nochmal blöd aus. Also das schaut dann irgendwie...
Ja gut, das ist halt dieses Ding mit Hordak, wo der mal so ein Smiley-Wappen hatte auf der Brust.
Das war auch gut.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass der so viele verschiedene Namen hatte. Du hast ja schon erwähnt mit dem Hosenose und auf den Kartenvarianten hatte der die wildesten Namen irgendwie auf der Eurokarte. Elefantor in Kanada, Netzpiff in Argentinien, Elephant und ganz toll in Spanien, Trompo. also das the many names.
Das ist echt gut.
Gibt ja wirklich immer verschiedenste Namen. Gerade auch die Spanier waren ja da wirklich wahnsinnig kreativ. Aber Trompo ist schon grandios.
Trompo ist ganz weit vorn. Das stimmt.
Elefantor ist irgendwie so platt, dass ein Wunder ist, dass das wirklich irgendwo einer abgesegnet hat. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie da dann in Deutschland gedacht haben, nee, das ist sogar uns jetzt zu doof. Der heißt weiter Snoutspot. Lernen die Kinder endlich mal Englisch.
Naja, ich meine, gerade in Frankreich und so hatten wir das ja nun regelmäßig mit Ozeanor und Musklor, ne?
Ja, stimmt. Ja. Aber trotzdem Elefantor, also ja, das ist schon nochmal eine ganz andere Qualität nach unten. Ja, Minicomic, soweit so gut. Ich muss aber sagen, was mich bei Snoutspot immer am meisten so richtig mitgezogen hat und was deswegen die für mich gar nicht so super tolle Figur deutlich aufgewertet hat, waren die Hörspiele wieder mal. Da hatte Snoutspot ja ein ganz anderes Origin, als man es jetzt international dann verwurstelt hatte. Bei den Briten wurde das irgendwie eingeführt, dass Snoutspot in Wirklichkeit irgendwie ein eternianischer Bauer war und der wurde dann von Hordak gefangen genommen und verwandelt und hat immer damit gehadert. In den Harper-Comics war das fast genauso. Da war er dann ein eternianischer Bürger, der von Hordak gefangen und verwandelt wurde. Und in den Hörspielen war er aber zusammen mit Extender ein Außerirdischer, der mit seinem Raumschiff auf Eternia Bruchlandung hatte Und dadurch sind sie dann zu den Masters gekommen. Es wurde dann in Skeletors Roulette beschrieben, dass sie dann gedacht haben, als He-Man sie befreien wollte aus dem brennenden Schiff, er hätte sie angegriffen. Und Skeletor und King Hiss haben die beiden dann ein bisschen hinters Licht geführt, sodass sie dachten, dass He-Man der Böse ist und Skeletor der Gute, bis sie dann herausbekamen, dass es ja gar nicht so ist. Snoutsporter hat auch noch gezeigt, dass ihm Schlangenbisse überhaupt nichts anhaben. Das muntert ihn nur auf, das Gift von Schlangenbissen. Und später hat er dann sogar noch irgendwie so quasi als, sagen wir mal, Semi-Assistent von Man at Arms die Teile von seinem Raumschiff zur Hyperraummaschine gebaut, wo in den finalen Fünfteiler dann He-Man im Hyperraum sein Zauberschwert wieder nehmen konnte. Fand ich ehrlich gesagt in, sagen wir mal ja so, das letzte Drittel der Hörspielserie ziemlich cool. Snoutsport wurde da sehr prominent besetzt, war auch gut gesprochen und hat für mich vieles, na, ich würde sagen, cooler gemacht, was die Figur selbst eigentlich nicht so hatte.
Kann ich zustimmen. Ich fand die Darstellung in Hörspielen auch richtig gut. An manchen Stellen natürlich unfreiwillig komisch mit dem, wie du schon erwähnt hast, das Gift macht ihn putzmunter und wie sie dann auf Eternia ankommen und ja, schöner Planet, sehr schön. Ja, und, genau. und dann auf King Hiss treffen, also nicht nur auf dem Cardback-Motiv, da also mit Schlangen hat das irgendwie eine spezielle Bewandtnis. Aber grundsätzlich fand ich die Darstellung auch gut. Da ich allerdings die Figur, ich meine, dass ich wusste, dass es sie damals gab, aber keiner hatte sie, ich hatte sie auch nicht, konnte es das quasi nicht besser machen. Der war irgendwie gar nicht bei mir im Motuversum vorhanden damals. Aber heutzutage finde ich die Darstellung im Hörspiel echt richtig gut.
Er hat ja dann das Pech, er verschwindet ja dann einfach. Also der ist doch, glaube ich, nach ins Reich der Schrecklichen dabei.
Ja, also Zauberschwert des Bösen, Reich der Schrecklichen ist er dabei.
Irgendwann verschwindet er einfach. Da wird er dann vergessen, dass er auch noch dabei ist. Also
ich glaube, die haben den irgendwo im Palast zurückgelassen.
Ja, der darf da bewachen oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich fand das auch ganz cool, dass der da erst in Skeletors Roulette eingeführt wird. Und normalerweise passiert es ja dann, okay, die werden eingeführt als neue Figuren und dann hört man nie wieder was von ihnen. Aber das ist ja eigentlich ganz gut gemacht, dass er dann da auch mal eine wichtige Rolle spielt und dann ja auch noch ihr Raumschiff aus der vorherigen Folge dann auch noch wichtig ist für die Lösung oder für die Fortführung der Geschichte. Ja, also für mich sind dadurch auch der Extender und der Snoutsbout immer Kumpels sozusagen und stehen auch bei den Classics nebeneinander. Das ist so sehr prägend gewesen, das Hörspiel dadurch. Ja.
Finde ich echt immer ganz interessant, weil es immer so Tandems gab. Webster, Cobra Khan, auch im Minicomic Extender und Snoutsbout. Und da gab es ja wirklich viele verschiedene und die zwei waren halt eben auch so ein Tandem.
Also bei mir waren das immer so eine Dreierkombination. Ich glaube, wegen des Masters of the Universe Magazins. Vielleicht irre ich mich da, aber waren das Snoutsbout, Extender und Cyclone, die zu dritt abgebildet wurden?
Also Cyclone war eigentlich in der Gruppe immer mit Roboto und Mossman.
Also ich erinnere mich noch an eine Geschichte aus den Harper Magazinen in einem der frühen Hefte. Da ziehen, glaube ich, Snoutsbout, Extender und Stone da irgendwie separat los. Da sind sie dann auf der Suche nach etwas. Ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber ich kann es ja gleich mal nachschauen. Deswegen wühle ich jetzt ganz schnell die E-Harpers durch. Das war wirklich sehr, sehr früh. Und vielleicht, Gordon, ist es auch das, was du da gemeint hast. In der Zwischenzeit kann ich nur sagen, Snoutsbout habe ich auch immer im Duo mit Extender gesehen und nicht in irgendein Dreier gespannt. Aber die beiden haben für mich irgendwo zusammengehört wie Pech und Schwefel.
Also ich habe hier gerade mal das Magazin von 1,87 und das stimmt, da stehen nur Extender und Snoutsbout nebeneinander.
Ah, okay.
So, ich habe jetzt aus Heft 2,87, da war die zweite Geschichte im Wahn der Wünsche. Und da sind tatsächlich Extender, Snoutsbout und Stone da jeweils unterwegs. Die wollen die Herrin der Wünsche finden, ja, die sich dann später als Hordak herausstellt, der mal schnell eine Geschlechtsumwandlung hat, um sich zu konzentrieren. Kannst du nicht erfinden.
Nee, guck mal hier. Masters of the Universe Magazin Nummer 287. Und zwar unter der Fragerubrik, kennst du deine Masters? Und da stehen Snoutsbout und Cyclone nebeneinander. Und dann habe ich es nämlich wahrscheinlich daher.
Und da sagt er dann, ach He-Man, so schlimm wird es schon nicht werden.
Die einzige signifikante Rolle von Cyclone in der gesamten Hörspielserie. Ja, aber insofern ist es tatsächlich dann so, Snoutsbout ist eben mit den anderen Figuren so oder so immer behaftet gewesen, die zur selben Zeit erschienen sind. Und ich habe es ja gerade angesprochen, Das Hörspiel Origin war halt ganz anders als das, was wir in den Harper-Heften und auch in England gehabt haben. Wie habt ihr das da gesehen, diese Herkunftsgeschichte, die ihr bestimmt erst viel später erfahren habt, wenn ihr nicht gerade dieses eine Harper-Heft hattet? Wie fandet ihr das, dass Nautsbaut, das, sagen wir mal, Opfer von einem Experiment von Hordak war?
Ja, es ist irgendwie ähnlich zu Dragstores Schicksal aus dem Minicomic und das fand ich persönlich immer ziemlich cool, dass das schon sehr düster ist und im Grunde ist es ja hier dann für das Nautsbaut ja auch valide Idee, wie man zu einem Elefantenkopf kommen kann als Humanoid und dem Hordak kann man das schon zutrauen, dass er sowas macht, was auch immer er sich davon verspricht, dass er einen Elefantenkopf aufsetzt und der dann Wasser spritzen kann. Aus bösen Plänen Sicht. Aber er macht's halt und bei Dragstar hat er halt ein Rad eingesetzt. Er schaut mal, was geht, was er für Teile rumliegen hat und dann so, ah, da ist ja der Elefantenkopf, da kann ich den mal draufbauen.
Wie bekloppt kann ich noch Leute umbauen, bis irgendeiner was sagt?
Genau, ja, genau, bis irgendwann mal einer was sagt.
Der wusste halt, dass er mit seinem Wasserstrahl die Snake Man platt machen kann.
Ah, ja, okay. Dann hat er weit gedacht, der Hordak.
Ja, aber ich finde es auch immer cool, weil das auch, wie du schon erwähnt hast, mit Dragstore und später bei den Classics passiert es auch noch mit dem Extender, macht ihn irgendwie noch fieser und böser, wenn er dann irgendwelche Unschuldigen nimmt und die dann zu irgendwelchen Maschinen umbaut und irgendwelchen Mutanten. Fand ich auch eigentlich eine ganz gelungene Geschichte. Ich kannte die von damals nicht, also dieses EHP-Heft, aber jetzt im Nachhinein finde ich es eigentlich eine interessante Origin-Geschichte.
Ja, vielleicht hat Hordak sich auch einfach irgendwo gedacht, er bezweckt damit jetzt gar nichts, sondern er macht das aus purem Sadismus. Er denkt sich immer aus, wie scheiße werden sich die Leute wohl fühlen, wenn ich ihnen ein Rad in den Bauch mache. Dann sieht der Dexter davon fahren, der ist eigentlich ganz happy. Okay, was könnte noch eine Steigerung sein? Ein Typ mit einem Rüssel.
Und traurigen Augen.
Generell finde ich aber die Origin-Geschichte so eigentlich auch ganz cool, weil es natürlich dann auch irgendwo den, in Anführungszeichen, bisschen das lahme Design des Charakters dann auch erklärt, das halt eben nicht so super cool ist, weil man halt sich irgendwo auch als Kind auch schon meistens gedacht hat, wer würde sich denn freiwillig so einen Helm aufsetzen? Und wenn man dann erfährt, ach, das ist gar kein Helm, der hat sich das nicht mal ausgesucht, dann ergibt das Ganze einen schrecklichen Sinn.
Genau, es erklärt dann halt auch, dass es ja eigentlich nicht zusammenpasst. Also der menschliche Körper zu dem roboterhaften Kopf.
Ja, richtig.
Weil er einfach sozusagen entweder über den Kopf was gepflanzt wurde oder halt sogar ersetzt wurde. Ich weiß es jetzt gar nicht.
Ja, aber die Frage, die sich da ja natürlich auch irgendwie wieder stellt, ne, welchen Hintergedanken hatte Hordak denn da so, ne? Ja, ja, so, ich klone jetzt einen Menschen mit einem ganz gefährlichen Tier. Was fällt mir denn da so ein? Ein Elefant! Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe auch wirklich überhaupt gar keine andere Idee. Na okay, ich könnte auch noch eine Schlange nehmen. Ah, die Schlangenmenschen gibt's ja schon. Nee, ich bleib bei meinem ersten Einfall.
Ja. Der hat da halt wahrscheinlich gesessen, hat so eine Liste mit lauter Tieren gehabt und dann so, Skorpion? Nee, gibt es schon. Grizzlybär, haben wir auch schon. Blutegel, auch schon da. Was ist das nächste? Elefant? Ja, ich habe jetzt eh nicht mehr so viel Zeit. Mach mal das.
Weißt du, hat er wahrscheinlich auch da gestanden, so, ja, hey, ich muss jetzt noch irgendein Tier für den Computer einsprechen, dann übernimmt der Computer das. Hey, Hordak, ich brauche hier noch ein Rüsseltier mit 7 Buchstaben. Herr Elefant, oh nein!
Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, es gab Anfang der 90er Jahre so einen Film, Freak hieß der. Und da kommen dann so zwei Typen irgendwo ins Hinterland und sehen sich so eine Freakshow und dann stellt sich raus, dass die von so einem verrückten Wissenschaftler geschaffen wurden, die Freaks. Der hat dann zum Beispiel Mr. T, der so ein Truckers zur bärtigen Lady gemacht. Der hat einen Typ zum Sockenkopf gemacht und so. Und dann sieht man irgendwann im Verlauf des Filmes, wie der zu diesen ganzen irrwitzigen Ideen gekommen ist, einen Typ zum Sockenkopf zu machen und sowas. Und dann sieht man wirklich so einen total billigen Bildschirm, wo das einfach so ein Wurm ist und so. Und so stelle ich mir das bei Hordak vor, dass der einfach so ein Computerprogramm mit Zufallsgenerator hat. Und dann drückt er so Nebel, haha, mal gucken, was dieses Mal die Slotmaschine bringt.
In so einem Drehrad, wo du die Köpfe drehen, Oberkörper und die Unterkörper. Jetzt willst du es wie im Werbemagazin. Mal schauen, was heute rauskommt.
Ja, wie beim Monstermix. Ach Mist.
Ah, Monstermix.
Ja, genau.
Das Bild ist auf dem Elefanten, naja, man kann nicht immer gewinnen. Ja, ich habe jetzt gerade noch was gefunden in einem Harper-Comic. Ich hätte es jetzt fast vergessen, wenn ich es nicht zufällig entdeckt hätte. Das ist auch so eine leicht abartige Szene. Die Masters sind gerade gefangen geworden von Skeletor und sitzen fest. Und dann erzählt Timon so, ja, ich habe aber voll Durst. Und Snoutspot sprüht ihm dann aus dem Rüssel halt Wasser in die Hände und Timon trinkt das. Was irgendwie für mich schon so leicht abartig aussieht. Ah, lecker, Snoutspot, wo kommt das überhaupt her? Willst du nicht wissen.
Ja. Ja, aus der Wassertank halt, oder?
Ja, hoffentlich. Das wäre dann natürlich die Erleichterung, wenn dann irgendwo rauskäme, Snoutspot so, ah, ich bin so hässlich, was soll ich denn tun? Ja, nimm doch mal den Helm ab. Oh, das geht ja. Jahrelang. Ja, also wenn man dann überlegt, dass das irgendwo so eine Art Cyborg ist und der irgendwo sein eigenes Wasser irgendwie herstellt, eigenartig, ich weiß nicht. Aber genug dazu. Snoutspot in den 80ern, wir haben es jetzt schon erwähnt, war nicht unbedingt in den Augen von uns und auch vielen anderen Fans der coolste. Dann kam die 2000X-Toyline. Und da war tatsächlich auch eine Snoutspot-Figur geplant, erschien aber nicht, weil die Toyline dann schon wieder eingestellt wurde. Ist auch nie im Cartoon oder Comic aufgetreten. Aber die Four Horsemen haben dann mit NECA die Mini-Statuen gemacht, die aussehen sollten wie die Actionfiguren, nur unbeweglich. Und da war direkt im Wave ein Snoutspot dabei. Ich greife mal vor, ich war von dem Snoutspot komplett geflasht.
Geht mir genauso. Also das ist die ultimative Version eigentlich vom Snoutspot. Da wirkt er richtig bedrohlich, mächtig. Also der Kopf ist anders designt. Ich glaube, da hat er auch keine Pupillen. Ich glaube echt, die Pupillen machen es aus. Dann hat er diesen leeren Blick. Und dieser Kopf wurde dann später bei den Classics ja 1:1 nochmal in dem Heads of Eternia Pack rausgebracht, zum Glück, weil der einfach viel fieser aussieht, hat auch diese mechanischen Details, die auch der Vintage-Kopf hat, aber halt in cool im Prinzip. Die Waffe finde ich ein bisschen übertrieben groß da bei dem, war ja manchmal bei den Stactions so. Und er hat, glaube ich, noch so einen Schraubenschlüssel dabei, den man unten an die Waffe hinstecken konnte. Die fand ich jetzt nicht so toll. Das ist mir erst vor ein paar Jahren, glaube ich, aufgefallen, oder war es im Zuge der Classics-Figur, bei der Axt, bei der Vintage-Figur, dass man die quasi umdrehen konnte und da den Rüssel drauflegt. Ja.
Genau, das war die Idee, dass es dann dadurch gehalten wird.
Aber kam das dann bei den Classics raus, oder?
Nee, das war schon bei der Vintage-Figur so gedacht, dass du die Axt umgedreht hättest und dann kannst du, wenn du den Arm hebst, dann hebt er auch den Rüssel, der da drauf gut und spritzt. Ja, genau. Dann. Das hat nur in der Realität, weil der Rüssel halt doch sehr steif war, nicht so richtig funktioniert. Und das haben sie halt dann zu diesem Schraubschlüssel bei 2000X gemacht. Und bei den Moto Classics haben sie das dann wieder ein bisschen klassischer gemacht. Und dafür hat er dann ja diese Zangenwaffe bekommen, mit der man Autos auseinander machen kann.
Rettungsspreizer, ja.
Ja, Rettungsspreizer, genau. Ja.
Was hat er dann auch mit Jaws of Freedom? Weiß jetzt gar nicht mehr.
Ja, aber die Figur an sich war echt top designed. Generell, wie ganz viele der Stactions, finde ich, richtig gut gelungen sind.
Ja, dieses Mal sah er halt wirklich aus, als wäre er so in Rüstung komplett eingepackt und so. Gar der Elefantenkopf eben mit den gelben Augen, die jetzt halt doch mal entschlossen gucken. Ziemlich cool, das Backpack geil und so. Mir hat das auch super gefallen, was sie leider da nicht umgesetzt hatten, was ursprünglich eine Idee war, dass man hätte einen Teil von dem Helm in Form der Gesichtsplatte abnehmen können, hätte darunter dann nur noch weitere so innere Elektronik-Sachen gesehen, weil die Forcemen die Idee hatten, dass Snoutspot auch so eine Art Androide ist, bei dem nur noch irgendwie das Gehirn irgendwo das einzig Organische wäre. So. Die Idee hätte ich auch noch geil gefunden.
Ja. Ich war damals auch sehr begeistert, als das mit den Snaction angefangen hat, wie der da geworden ist. Also in seiner Wave waren ja eigentlich der Horak und Clawful, das waren ja eigentlich das schon Brecher. Aber dann der Snoutspot ist da gar nicht untergegangen gegen die zwei. Also der war da genauso cool oder genauso beeindruckend. Und ich zumindest war da sehr begeistert von den Snactions, wie die angefangen haben mit den drei. Das war ja auch eine Riesensache. Das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Und ja, also da konnte man es fast gar nicht erwarten, dass die endlich kommen. Und das war ein super Start damals für die Snactions, die drei. Das war cool damals. Am ersten Tag gleich ist mir bei der Waffe vom Clawful was kaputt gegangen, aber beim Snoutspot nicht, der steht noch genauso da wie damals.
Ja, das war damals so ein Lernprozess, wo man erstmal rauskriegen musste, dass halt die Sachen doch leichter kaputt gehen. Vor allem bei Clawful mit der Waffe war auch das Problem, dass die Zange falsch angebracht war, also die Scherenhand. Dadurch konntest du die Keule gar nicht so platzieren. Ich musste damals mit Föhn und allem diese Scheren erstmal lösen und wieder neu einstecken.
Ja, ich habe es gleich zerbrochen aus Versehen, aber.
Ja, da warst du nicht der Einzige, wirklich. Da haben sich die Leute dann beklagt und schwierig.
Die anderen Figuren haben ja teilweise so eine Neigung, weil die Beine ein bisschen dünn sind.
Als das Material verändert wurde, aber Snoutspot fest.
Der ist top.
Gordon, was ist bei dir mit der Staction gewesen? Ich glaube, du hast die damals auch gesammelt, oder?
Nee. Nee. Ich hatte gar keine Sections. Ich fand die zwar immer ganz cool designed, aber ich hatte ja mit 2000X irgendwie kurz angefangen und dann habe ich irgendwie doch relativ schnell wieder das Interesse verloren, weil dann schon wieder klar war, dass sie nicht weitergeführt wird. Vielleicht erinnerst du dich, mir gingen ja die ganzen Repaints tierisch auf den Sack. Das war einer der Gründe. Wie gesagt, Cartoon-Serie mochte ich mal sehr gerne, aber mir gingen dann irgendwann die Figuren dann auch generell so auf den Keks und ich glaube, 2 oder 3 Figuren habe ich verschenkt an Leute, die gesammelt hatten und den Rest, den hatte ich mal zum Customizen benutzt. Ich glaube, 1, 2 Customs hatte ich gebaut und den Rest, der ist in die Mülltonne dann geflogen, was ich noch so an Custom-Material hatte und das war es dann letzten Endes auch. Dadurch haben mich die Stactions dann auch nie gecatcht, obwohl ich die natürlich schon ziemlich cool fand. Also ich fand die meisten Designs der Stactions halt ziemlich gut. Die haben halt dann einfach angefangen, alte Designs zu nehmen und daraus Badass-Charaktere zu machen, ne? Und das kriegt man dann ja auch ganz gut hin, wenn man ungefähr weiß, wie man Figuren designt, dass sie ja auch nach was aussehen können.
Definitiv. Wenn du das jetzt gerade auch so sagst, wie wir alle übereinstimmen, dass die Staction damals einfach der Brecher war gegenüber der Vintage-Figur, die doch ein bisschen schlechter ankam. Wie, Gordon, hast du dann die Moto Classics-Figur dabei gesehen, die ja doch wieder deutlich näher am Vintage-Design war, wenn nicht sogar fast 1:1?
Das fand ich eigentlich in Ordnung. Das ist ähnlich wie mit dem 2000X Roboto. Den mag ich zwar auch, aber für mich ist eben der Roboto der, der in den 80ern kam, so, ne? Mit Zahnrädern im Bauch und sowas. Das gehört für mich dann irgendwie schon mit dazu. Und deswegen fand ich das vollkommen in Ordnung. Also ich fand die Umsetzung, dass er eben so aussieht, wie eben auch die Vintage-Figur aussah, vollkommen okay. Also das war ja bei Merman dann auch so, obwohl ich eigentlich den Backcard-Kopf viel besser fand. Aber in meiner Verpackung hatte er halt auch den Vintage-Kopf drauf, so. Ne, weil die meisten ihn eben so kennen.
Da ich ja erst 2013 eingestiegen bin bei den Classics, habe ich das sozusagen nicht live mitbekommen, als der rausgekommen ist. Also ich konnte jetzt nicht sagen, so, oh, dass ich dann in dem Moment enttäuscht war, dass er im Vintage-Stil war. Ich habe mir natürlich dann irgendwann gekauft im Rahmen meiner Nachkaufzeit, weil ich natürlich die Vintage-Figuren komplett haben wollte. Und da war ich dann auch nicht groß so, oh, der ist ja jetzt gar nicht wieder 2000X, sondern ja, passt ja, weil es ja irgendwo bei den Classics eher wieder diesen Schritt zurückgegangen ist. Aber als dann der Heads of Eternia 2000X Snoutsbart-Kopf gekommen ist, war der sofort gewechselt und steht seitdem mit dem Kopf in der Vitrine, weil es einfach viel besser ausschaut, auch wenn es natürlich jetzt zum Körper nicht ganz so passt, aber es ist trotzdem immer noch sozusagen der Snoutsbart-Stil, das ist ein menschlicher Körper und ein Roboterkopf und da schaut einfach der 2000X Roboterkopf 100-mal besser aus als der Vintage. Es hilft einfach nichts. Ja. Und außerdem hat er keine Risse im Rüssel.
Oh ja, stimmt, Material. Bei dem normalen Kopf gab es immer Risse im Rüssel.
Genau. Also ich habe da nicht viel rumgebogen, weil ich wusste es ja, weil ich habe mir erst später gekauft. Aber allein durch das Rausziehen aus der Verpackung damals ist der halt irgendwie hängen geblieben und dann waren schon ein paar so Risse drin oder Stresslinien sozusagen. Und also da hast du richtig gemerkt, da haben sie einfach das falsche Material hergenommen für was Biegsames.
Das war ja auch bei vielen ein Problem, ne? Also das war ja auch so eine riesige Mangeldiskussion, die dann irgendwie wieder über Mattel dann losgebrochen ist danach. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Es ist natürlich auch
dumm. Weil dann sollte man eben eher, wenn man sagt, okay, wir kriegen das mit dem Material nicht hin, dann machen wir halt einen festen,
genau,
der eine coole Pose hat, wie beim 2000X heute. Oder dann mache ich halt ein Material, was geht. Aber so ist halt scheiße.
Ja, absolut.
Ja, Michael, aber du hast doch Snoutsbart original verpackt. Kannst du da in der Verpackung irgendwas sehen?
Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte der keinen Riss drin. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich ihn rausholen würde, hätte er einen Riss drin. Als Mock-Sammler ist das alles, finde ich, nicht so wild, wenn man es in der Verpackung nicht sieht, aber für die, die es auspacken, ist es natürlich blöd und sollte nicht passieren. Bin ich voll bei euch, dass die dann einfach den Rüssel festmachen, wenn sie das Action-Feature nicht umsetzen können, wäre die cleverere Entscheidung gewesen. Mhm. Grundsätzlich zum Design von der Figur fand ich es natürlich zu der Staction wieder einen Rückschritt, durch den Heads of Eternia-Kopf natürlich wieder gut gemacht wurde, aber das bringt mir als Mock-Sammler nichts, wobei ich da schon auch auf gewisse Art und Weise beim Gordon bin, weil die Classics sollen ja auch eine Klassifizierung der Vintage-Figuren sein und da passt natürlich dieses alte Design besser. Aber ich finde halt einfach, wie vorher schon, dieses Design mit diesen Pupillen und Augen reißt mich halt einfach nicht vom Hocker. Grundsätzlich finde ich aber die Figur okay gemacht, wird trotzdem natürlich nie mein Lieblingscharakter werden.
Es wäre halt cool gewesen, wenn nochmal 2000X-Abo gewesen wäre oder Mini-Abo, wo Charaktere, wo ganz klar ist, okay, die 2000X-Fassung ist cooler, wer hat einen Snoutsbart dann komplett ein Classics-Figur im 2000X-Stil gekommen oder meinetwegen ein größerer Roboter oder irgendwas, aber hat halt nichts sollen sein.
Ja, Scott Neidlich hat doch mal in einem Video auch was erwähnt, in einem seiner letzten Videos, dass sie mal geplant hatten, 2000X-mäßigere Figuren in der Classics-Toyline einzubetten. Snarlspot kam mir damals namentlich nicht vor. Ich bin mir nur hundertprozentig sicher, dass ich schon bei der Classics-Figur gehört hatte, dass es einen Wechselkopf auch schon gab. Und ich weiß aber, dass sie definitiv einen 2000X-mäßigeren Roboto mal geplant hatten, auch wenn da auch ein Wechselkopf schon vorher bestanden hat. Ja. Also insofern könnte ich mir das bei Snarlspot durchaus vorstellen, zumal ich auch noch weiß, dass 2011 immer wieder Leute auch gesagt hatten, hey, 2000X Snarlspot war doch so cool, kann man den nicht mit mehr Rüstungsteilen ausstatten und so, und ja, hätte natürlich dann Sinn gemacht. Wäre eine coole Variante gewesen.
Tja.
Hätte Fahrradkette.
Ja, genau.
Das war aber generell, finde ich, das Problem damals bei etlichen Figuren. Klar, sie haben es dann durch den Heads of Eternia Pack wieder nachgeliefert, aber dass sie da teilweise einfach auf Wechselköpfe verzichtet haben, ist mir schon klar. Die sind teurer, weil die aufwendig bemalt werden mussten. Und dann aber irgendwelche Waffen noch beigelegt haben, auf die ich gerne hätte verzichtet für einen Wechselkopf. War beim Clawful so, beim Roboto. Es ist halt letztendlich schade, dass da häufig die Entscheidung für irgendein weiteres Zubehörteil gefallen ist, das aber unter Umständen nicht so toll war.
Das war für mich auch sowas, den Rettungsspreizer finde ich bis heute doof. Der Griff, der war total billig gemacht und hat auch nicht so richtig in die Hand gepasst.
Der wackelt total beim Ausstellen immer.
Da hätte ich lieber den Wechselkopf damals auch gehabt. Also da hast du recht, Matthias. Stimme ich dir vollkommen zu. Ihr habt es während der vergangenen Minuten gehört. Wir sind uns, glaube ich, zu viert alle einig. Snarlspot im Vintage-Design 2000X, aber umso genialer. Und ja, ist nicht gerade der Kerncharakter schlechthin, aber durchaus interessant zu beleuchten. Ich fand zumindest unser Gespräch dadurch sehr interessant, dass wir halt doch verschiedene Aspekte von ihm beleuchten konnten. Aber soll es jetzt mal gewesen sein. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wenn ja, dann gebt uns bitte auf YouTube und Co. ein Like, denn nur dadurch merkt man auch, dass viele Leute auch Spaß am Hören haben. Wir sehen, wie oft auf die Folge zugegriffen wird, aber ab und zu so ein Knöpfchen drücken schadet auch nicht. Kommentiert auch ruhig auf YouTube, auf PE, auf Facebook auch, ob euch die Folge gefallen hat. Schreibt auch gerne Vorschläge, bringt uns eben Hörerfragen hinein. Und ja, das war's von mir für heute. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, ich fand es jetzt schon interessant, wie man eigentlich vom Anfang der Charakterbesprechung, dass man ihn eigentlich nicht so cool fand am Anfang oder in der Vintage-Fassung, dass man jetzt geradewegs immer begeisterter wurde. Wäre schon interessant, ob es der Snarlspot nochmal schafft, von irgendeinem Lizenznehmer neu rausgebracht zu werden. Ich denke da jetzt einfach mal an Mondo oder vielleicht sogar Tweeterhead, wenn die wirklich mal mit ihren Startfilmen weitermachen. Das wäre mal wirklich lustig, wenn so ein Charakter mal so eine High-End-Behandlung erhält. Und mal schauen, es sind ja manchmal auch irre Ideen dabei. Ja, in diesem Sinne, hat wieder Spaß gemacht. Unser Podcast ist ja auf so vielen Plattformen verfügbar. Jetzt ganz neu auf For Your Ears Only, neue Podcast-App, aber auch wieder bei podcast.de. Etwas ältere Podcast-Website, da habe ich mal wieder den Feed aktualisiert, dass da auch wieder die neuen Folgen drauf sind. Aber natürlich ganz klassisch auch einfach die MP3-Datei zum Runterladen. Bei uns gibt's alles. Bis dann, servus.
Mir hat der Talk hat auch wieder viel Spaß gemacht. Ich finde es auch mal spannend, über Charaktere zu sprechen, wie du auch gesagt hast, Matthias, die eben nicht permanent überall vorkommen, Man-at-Arms, He-Man, Skeletor etc., sondern eben mal so Randcharaktere. Weil letztendlich gibt es da doch auch immer ganz interessante Hintergrundgeschichten, auch gerade in den verschiedenen Medien, in denen sie vorkommen. Wer da auch nachlesen will, mal in dem Character Guide mal reinlesen. Da gibt es echt eine Vielzahl von Informationen. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis dann. Und ich hatte ja nochmal mit meinen ganzen Freunden da von der neuen Cartoon-Serie telefoniert, weil sich das jetzt ja alles wegen Corona und so verschoben hat und so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, wir müssen jetzt aber hier, wir machen aber das Himanische Quartett da in Deutschland, ne? Und irgendwas müsst ihr mir jetzt ja mal geben. Und dann haben sie gesagt, ja, die Storyline, die knüpft ja da an den 80ern an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in den 80ern, da gab es doch überhaupt keine Storyline. Das waren immer Einzelepisoden und sowas. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir wollen das jetzt weiterführen. Also es geht schon tatsächlich so, King Randor, ja, der ist halt der König und der stirbt und irgendwann kommt dann King He-Man. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und dann, das kennen wir ja auch alles schon, das ist ja nichts Neues. Und dann sagt er, ja, aber jetzt kommt der Twist, dann gibt es eine Revolte von allen Bürgern Eternias und die Demokratie wird ausgeläutet. Und dann habe ich gesagt, was? Okay. Und dann gibt es eine neue Wahl. Ich habe gesagt, okay, und dann wird's Präsident He-Man oder was? Und dann haben sie gesagt, nee, weil He-Man würde ja noch als alter Monarch dann wahrgenommen, so als König He-Man, der ist dann eher so in der Bad-Guy-Position, also schon irgendwie, ne, als der Held noch von damals, aber wird halt so als Relikt aus alter Zeit angesehen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, und dann stellen sich andere Leute zur Wahl oder was und werden dann Präsident von Eternia. Ja, genau. Und ich so, ja, und wer gewinnt am Schluss die Wahl? Ja, Donald Trumpo.
Aber nur, wenn alle Bleichmittel trinken.
Aus dem Rüssel.
Aus dem Rüssel. Desinfektionsmittel und Bleichmittel.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute beschäftigen wir uns mit Snoutspout.
Oh, halt, halt.
Vorsicht,
das stimmt auch.
Also Matthias, dein Ding muss da gar nicht drin sein, Gott.
Okay, ja, sorry. Ja, ich habe jetzt auch ganz. Ich habe es vorher nicht durchgelesen, sorry. Dann,
ja. Vielleicht war das der Punkt, den du in Erinnerung hattest.
Was, dass Hordak eine Geschlechtsumwandlung hatte? Nee.
Nein, das ist ein Outpost-Stone Down Extender zusammen mit der. Matthias, wie hieß diese Waffe nochmal?
Weiß ich jetzt.
Also die zweite Waffe von Snoutspout.
Der Jaws of Freedom, also dieser Rettungsspreizer?
Ja, Rettungsspreizer, genau, das war das Wort. Das werde ich mir, glaube ich, bis zur Rente nicht merken können.
Aber vielleicht hat er ja den Rettungsspreizer, weil er im Nebenberuf zum Feuerwehrmann, weil es ja freiwillige Feuerwehr, noch Gynäkologe ist.
Bitte.
Oh, immer.
Kann er auch immer gleich ausspülen.
Oh mein Gott.
Das war nicht nur einer, das waren jetzt schon zwei zu viel.
Und den Rüssel hat er noch nicht mehr erwähnt.
Eieieiei.
Michael versteht mich.
Ich sag's ja, Snoutspot, Fisto und Ramen, das infernalische Trio.
Ja. Deswegen zwinkert er der Thieler zum Schluss im Minute
dazu.
Ach, oh mein Gott.
Weiß Bescheid, Zieler. Sit on my face and sing a La Bamba. So.
Ich glaube, es wird jetzt Zeit, mit der heutigen Folge aufzuhören, liebe Hörer.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.